Let the Data Speak schaut, was passiert eigentlich wirklich mit den Menschen, wo gehen die hin, und dann aus so gemeinsamen Patterns, die man in den Daten findet, die relevanten Arbeitsmärkte extrahiert.
Jan Limczyk ist Assistenzprofessor für Wirtschaft an der European School of Management and Technology, kurz ESMT, in Berlin. Er hat 2020 den zweiten Preis für Nachwuchswissenschaftler des Deutschen Wirtschaftspreises der Joachim-Herz-Stiftung gewonnen, und zwar für eine Arbeit über relevante Arbeitsmärkte. Darüber, was das ist, relevante Arbeitsmärkte, und warum es wichtig ist, die zu kennen, möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Jan Limczyk.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Limczyk, was ist denn ein relevanter Arbeitsmarkt?
Stellen wir uns vor, wir sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung, oder im unglücklichen Fall, dass wir den Job verloren haben, müssen wir irgendwie eine neue Arbeit suchen. Wo würden wir dann anfangen? Und diese Frage würde jede Person wahrscheinlich unterschiedlich für sich beantworten. Jeder hat da irgendwie eine spezielle Anzahl von Firmen im Kopf, eine bestimmte Art von Firmen, wo er gerne arbeiten würde. Das heißt, die Frage, was der relevante Arbeitsmarkt für jemanden ist, ist eigentlich sehr individuell und lässt sich nicht durch allgemeine Kategorien wie das ist die Stadt Hamburg oder das ist jede Arbeitsstelle in der Chemieindustrie oder sowas beantworten.
Warum ist es wichtig, die zu kennen? Warum ist es wichtig, sich mit relevanten Arbeitsmärkten zu beschäftigen und nicht, wie man es bisher gemacht hat, zu sagen, jemand, der in Hamburg Arbeit sucht, für den ist ganz Hamburg sozusagen, alle Firmen in Hamburg erstmal ein Arbeitsmarkt, auf dem er sich bewerben kann?
Das hat verschiedene Gründe. Also der erste und vielleicht für die Politikberatung oder für die Arbeitslosenberatung entscheidende Punkt könnte sein, dass man, wenn jemand den Job verloren hat, Vorschläge machen könnte, wo derjenige suchen könnte. Das ist ja das, was Arbeitsagenturen oft machen. Und da gibt es jetzt einige experimentelle Forschung, die gezeigt hat, dass es durchaus erfolgsversprechend ist, wenn man da Vorschläge macht, die auch mal über den Tellerrand herausschauen. Und um herauszufinden, wo es sinnvoll ist zu suchen, wäre es natürlich gut, ein Verständnis zu haben, welcher Arbeitsmarkt relevant ist für eine bestimmte Person. Ein anderes Beispiel sind die Auswirkungen von starken ökonomischen Schocks. Also in der Arbeit, die mit dem Preis ausgezeichnet wurde, schaue ich mir einen ganz bestimmten Schock an, nämlich den Zusammenbruch der Stahlindustrie in Österreich. Das war dort eine große Sache in der 1980er, ist also schon ein bisschen her, hatte aber große Auswirkungen, nicht nur auf die Stahlindustrie, sondern auch auf umgebende Industrien oder umgebende Arbeiter. Das heißt, was passiert ist, dass die österreichische Politik sich irgendwie überlegt hat, man muss den Leuten helfen und dann für Leute in bestimmten Regionen und in bestimmten Altersgruppen gesagt hat, ja, ihr bekommt mehr Arbeitslosenhilfe. Die Frage ist jetzt natürlich, wem gibt man diese Ausweitung der Arbeitslosenhilfe? Das heißt, wenn man eine gute Definition für einen relevanten Arbeitsmarkt hat, dann kann man vielleicht viel besser und zielgenauer Hilfen an betroffene Leute schicken, die von solchen Schocks beeinflusst sind.
Das heißt, es gab damals Menschen, die wahrscheinlich ganz schnell wieder einen Arbeitsplatz gefunden haben, die nicht unbedingt Unterstützung benötigt haben, die aber sonst vielleicht bekommen hätten, so nach dem Gießkannenprinzip. Und es gab andere, die viel stärker darauf angewiesen waren.
Genau, genau so ist es. Also eins der zentralen Ergebnisse der Arbeit ist, dass solche Arbeitsmärkte eben nicht nur lokal begrenzt sind. Natürlich kann es passieren, dass wenn jetzt die Stahlindustrie in einer Region den Bach heruntergeht, dass die Leute sich irgendwie nicht mehr leisten können, ins Restaurant zu gehen, zum Friseur zu gehen, und dass dadurch auch die lokale Umgebung leidet. Aber was viel relevanter ist, ist, dass die Firmen betroffen sind, die direkte Verbindungen haben mit der betroffenen Industrie. Und diese Verbindungen lassen sich sehr gut durch Ströme am Arbeitsmarkt nachvollziehen. Das heißt, wenn man sieht, wo die Leute vorher hingegangen sind, wer gehörte zum gleichen Arbeitsmarkt wie die Stahlindustrie, und das muss dann gar nicht in der Nähe sein, sondern es kann auch räumlich weit weg sein, dann sind das die Leute, die eigentlich viel direkter betroffen sind als die lokalen Nachbarn.
Das bedeutet aber auch nicht unbedingt, dass man sozusagen nur eine Industrie betrachtet, sondern das können durchaus auch noch andere Unternehmen gewesen sein, die dann davon, also aus anderen Branchen sozusagen, die davon betroffen gewesen sind.
Genau so ist es. Die methodische Idee des Papers ist eigentlich, dass man nicht nach irgendwelchen vorgegebenen Kategorien sucht, also Industrien oder Regionen oder Berufen, sondern dass man nach dem Motto Let the Data Speak schaut, was passiert eigentlich wirklich mit den Menschen, wo gehen die hin und dann aus so gemeinsamen Patterns, die man in den Daten findet, die relevanten Arbeitsmärkte extrahiert. Das heißt, wenn ich Ströme sehe, egal ob es eine Firma aus der gleichen Branche ist oder nicht, wenn ich starke Beziehungen zwischen zwei Firmen sehe, dadurch, dass viele Arbeitnehmer von der einen zur anderen und zurückgehen, dann scheint das darauf hinzuweisen, dass das im gleichen Arbeitsmarkt ist.
Inwiefern nutzt das denn der Arbeitsmarktpolitik? Wenn ich das richtig verstehe, sind das ja jetzt vor allem Erkenntnisse, die man sozusagen in der Rückschau oder aus der Rückschau gewinnt. Inwiefern bringt das was für anstehende Schocks auf Arbeitsmärkten?
Also ich versuche zu zeigen in der Arbeit, dass diese Methode auch gut geeignet ist, um Vorhersagen zu machen. Das ist im Grunde eine Art Machine Learning Prinzip. Also man lernt aus Pattern, die die Vergangenheit betreffen, über mögliche zukünftige Auswirkungen. Und dadurch, dass man diese Methode hat, zukünftige Ströme vorherzusagen, basierend auf dem, was man schon beobachtet hat, kann man also auch einen Blick in die Zukunft wagen.
Könnten Sie das nochmal an einem Beispiel ein bisschen konkreter machen?
Also was ich mache ist, also dieser Stahlschock in Österreich, der war eigentlich ein sehr unvorhergesehener Schock. Es war so, dass es schon lange klar war, in den 1970er Jahren schon, dass die Stahlindustrie nicht wirklich produktiv ist dort. Allerdings wurden initial diese ganzen Verluste, die dort gemacht wurden, immer von der österreichischen Regierung gedeckt. Dann gab es einen plötzlichen Schock, da haben die sich total verspekuliert und das alte Management wurde entlassen. Und auf einmal wurde ein neues Management mit einer sehr stark neu ausgerichteten Strategie, die auf Schließungen und Massenentlassungen ausgerichtet war, wurde eingesetzt. Was ich jetzt mache, ist, ich nutze die Zeit vorher, das heißt vor diesem plötzlichen Schock, vor diesem Spekulationsskandal, um herauszufinden, was sind die Patterns, wo gehen die Leute hin, welches sind die verbundenen Firmen, die mit dieser Stahlindustrie verbunden sind, und nutze das, um vorherzusagen, was passiert dann nach diesem Schock. Das heißt, jetzt auch übertragen auf eine moderne Situation, man könnte, wenn man einen Schock hat, schauen, was sind die verbundenen Firmen in der Zeit vor dieser Periode und daraus dann Vorhersagen treffen, wo könnten diese entlassenen Arbeitnehmer jetzt hingehen, nachdem sie von dem starken Schock getroffen sind.
Und da könnte dann eine Beratung durch jetzt in dem Fall eine Arbeitsagentur oder ein Jobcenter gezielt ansetzen und sagen, sie müssen schauen, in die Richtung zu gehen. Dort haben sie die größten Chancen, um einen neuen Job zu finden.
Richtig, genau so ist es. Also in der Praxis ist es dann ja leider so, dass irgendwie die Entscheidung, wer soll jetzt zum Beispiel von dieser Ausweitung der Arbeitslosenhilfe oder von gezieltem Jobberatungstraining profitieren, dass die irgendwie politisch entschieden werden. Also in Österreich war das so, dass dann halt irgendwie, wer lauter geschrien hat, dass sein Wahlkreis auch noch in die Treatment-Region gehören sollte, der hat das auch bekommen. Wenn man das auf eine wissenschaftliche Basis stellen könnte, wäre dann natürlich viel gewonnen. Wenn man sagen könnte, hier, wir haben eine Methode, um zu schauen, wer ist tatsächlich von solchen Schocks betroffen und könnte wirklich von der Hilfe profitieren.
Nochmal eine Frage zur Methodik. Warum war es so interessant, ausgerechnet in Österreich zu gucken?
Gute Frage. Das hat vor allem was mit den Daten zu tun. Diese Methode ist ja sehr datenintensiv. Das heißt, sie beruht darauf, dass man von allen Arbeitnehmern eines Landes alle Bewegungen am Arbeitsmarkt beobachten kann. Das heißt, um wirklich diese Muster abzubilden, wer geht von welcher Firma zu welcher anderen Firma, braucht man ein ganz großes Netzwerk an Beobachtung. Das gibt's in Österreich leicht zugänglich. Da kann man die Sozialversicherungsdaten tatsächlich bestellen und für eine Gebühr dann anschauen. In Deutschland gibt's diese Daten auch. Das heißt, man könnte das auch für Deutschland machen. Allerdings sind da teilweise dann die Zugangsbeschränkungen höher. Da kann man erstmal nur ein Zufallssample bekommen und es ist schwieriger, mit diesen Daten zu arbeiten.
Für die Auswertung dieser Daten haben Sie dann wahrscheinlich mit speziellen Computerprogrammen arbeiten müssen.
Genau, so ist es. Dazu muss man dann erstmal bestimmte ökonometrische Methoden entwickeln und anwenden. Das dauert natürlich eine ganze Weile. Also das ist was, mit dem ich mich die gesamte Dauer meiner Doktorarbeit beschäftigt habe. Aber es macht mir auch großen Spaß, da irgendwie so herumzubasteln.
Ich hätte jetzt nochmal ein anderes Thema. Sie sind ja nicht nur Preisträger unseres Wirtschaftspreises, sondern auch Fellow bei unseren Add-on-Fellowships. Das ist ja ein Programm, das im Bereich der Wirtschaftswissenschaften junge Wissenschaftler unterstützt, die auch interdisziplinär arbeiten. Mit welchem Projekt sind Sie da vertreten und wofür verwenden Sie das, die finanzielle Unterstützung, die Sie im Rahmen dieses Fellowships bekommen?
Ja, dieses Fellowship ist wirklich eine tolle Sache. Ich benutze das hauptsächlich für ein anderes Projekt, in dem es auch um Fragen der Mobilität am Arbeitsmarkt geht, aber um Fragen, was passiert, wenn diese Mobilität stark eingeschränkt ist. Und die Interdisziplinarität kommt da ins Spiel, weil ich mir bestimmte historische Episoden in der Geschichte in Deutschland anschaue. Also in dem Hauptprojekt, was dort gefördert wird, geht es eigentlich um die Flüchtlingswelle von Heimatvertriebenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus den ehemals deutschen Ostgebieten ins heutige Deutschland fliehen mussten und die dort aber sehr unterschiedlich aufgenommen wurden. Das heißt, in der Zeit der Besatzungszonen zwischen 1945 und 1949 war es so, dass die amerikanische, britische und sowjetische Besatzungszone diese Flüchtlinge aufgenommen haben. Die französische Besatzungszone allerdings zumindest zu Beginn nicht. Die haben sich nicht an diese Vereinbarungen aus der Potsdamer und Jalta-Konferenz gehalten, weil sie selbst da gar nicht beteiligt waren. Und deswegen haben sie diese Flüchtlinge nicht aufgenommen. Das heißt, da gab es eine starke Mobilitätsschranke. Die Flüchtlinge konnten bis zur Grenze der französischen Besatzungszone gehen, aber nicht weiter. Das heißt, wenn man jetzt genau entlang dieser Grenze zwischen der amerikanischen und französischen Besatzungszone schaut, dann sieht man Nachbardörfer. In dem einen Dorf kamen auf einmal 20% der Bevölkerung hinzu. Das passierte ja in sehr kurzer Zeit und zwar ein sehr großer Bevölkerungsschock. Auf der anderen Seite passierte nichts. Und das hat natürlich ganz starke Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und auf die ökonomische Entwicklung, interessanterweise bis heute. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, dann finden wir auch heute noch signifikante Unterschiede entlang dieser Grenze in der Produktivität der Bevölkerung, in den Löhnen, in den Mietpreisen. Und es ist so, dass auf der Seite, auf der amerikanischen Seite, wo die Flüchtlinge aufgenommen waren, eine höhere Pro-Kopf-Produktivität, höhere Löhne auch heute noch vorherrschen.
Ah, das ist interessant. Also hat in dem Fall kann man klar sagen, dass die Migration zu einem stärkeren Wirtschaftswachstum geführt hat.
Absolut. Und da gibt es auch einige Erklärungen für. Also wahrscheinlich die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass dadurch, dass diese Arbeitskräfte plötzlich vorhanden waren, der Push, dieser Industrialisierungspush, der im Rahmen des deutschen Wirtschaftswunders und immer das ja dann auch entstand, wo dann plötzlich eine massive Nachfrage nach Arbeitskräften in der Industrie war, der konnte auf dieser Seite natürlich viel besser erfüllt werden als auf der französischen Seite, wo das eben nicht der Fall war, wo diese potenziellen Arbeitskräfte nicht da waren. Und durch diese schnellere Entwicklung hin zur Industrialisierung konnten sich dann so mit der Zeit sich selbst verstärkende Effekte, Ökonomen sprechen da auch von Agglomerationseffekten, ergeben, die durch diese dichtere Bevölkerung getrieben sind.
Ist das schon? Ist diese Untersuchung schon fertig oder sind Sie da noch?
Noch nicht ganz fertig. Nee. Das ist ein Zwischenbericht. Wir sind im Moment dabei, das aufzuschreiben. Also ich hoffe, dass wir bald tatsächlich das auch als fertiges Paper haben. Aber es ist ein sehr aufwendiges Projekt, weil man da und deswegen ist die Unterstützung der Herzstiftung da natürlich auch sehr willkommen, weil man da viel graben muss in historischen Archiven, weil man da Daten ausbuddeln muss aus alten Volkszählungen und viel Handarbeit leisten muss, um tatsächlich vorwärts zu kommen.
Arbeiten Sie da jetzt auch mit Historikern zusammen oder ist das sozusagen nur, dass Sie sich an historischen Quellen bedienen?
Ich arbeite in dem Fall nicht konkret mit Historikern zusammen, allerdings natürlich sehr viel mit historischen Quellen, insbesondere natürlich historischen Daten. Also das Ganze ist ähnlich wie meine anderen Projekte auch ein sehr datengetriebenes Projekt. Und da geht es dann hauptsächlich darum, diese Daten erstmal zu finden, auszugraben und zu digitalisieren und somit für die Quantifizierung erstmal zugänglich zu machen.
Was sind denn Ihre nächsten Projekte, weil das abgeschlossen ist? Verraten Sie uns das?
Ich glaube, das Thema der Mobilität von Arbeitskräften lässt mich nicht los. In nächster Zeit arbeite ich sehr viel an einer Idee, wo es darum geht, auch mal die Mobilität innerhalb von Firmen abzubilden. Das heißt, ich habe jetzt viel heute geredet, was passiert eigentlich zwischen Firmen oder zwischen Regionen, wenn Leute da mobil sind. Allerdings ist es ja so, dass 50% aller Jobwechsel innerhalb von Firmen stattfinden. Das sind dann irgendwelche Beförderungen oder Änderungen in der Tätigkeit, die man innerhalb eines Unternehmens macht. Und die sind in der Forschung noch relativ unterbelichtet, diese Bewegungen innerhalb der Unternehmen. Und das heißt, eine meiner zukünftigen Forschungsideen geht in diese Richtung, das genauer abzubilden, was da eigentlich passiert. Und dann das Zusammenspiel zwischen den externen und den internen Arbeitsmärkten genauer zu beleuchten.
Klingt auf jeden Fall nach spannenden Forschungsprojekten. Jetzt habe ich noch eine Schlussfrage an Sie. Welche drei Eigenschaften sollte ein Forscher mitbringen, um erfolgreich zu sein?
Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich auch immer wieder. Ich glaube, Ausdauer ist sehr wichtig. Das merke ich jetzt, dass diese Projekte doch sehr, sehr langwierig sind. Das heißt, man braucht wirklich viel Zeit, Geduld, manchmal vielleicht auch Frustrationstoleranz, um mit Rückschlägen umzugehen. Aber vor allem muss man da wirklich dranbleiben. Man braucht natürlich eine gewisse Detailverliebtheit, die sich dann aber nicht ausschließen sollte mit dem Überblick über das Ganze. Also das ist irgendwie so ein Spagat, den man hinkriegen muss, dass man einerseits den Details sehr viel Aufmerksamkeit schenkt, aber sich am Ende immer auch daran erinnert, was ist eigentlich die große Fragestellung dahinter. Dieser Spagat ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen bei der Forschung.
Und der dritte Punkt?
Und der dritte Punkt, da muss ich jetzt mal überlegen. Naja, also ich glaube, inzwischen braucht man einfach für gute ökonomische Forschung auch sehr viele technische Skills. Das heißt, man muss sehr viel Umgang mit Computern, mit Datensätzen, mit Programmen, mit Programmiersprachen üben, drauf haben. Und das ist was man, glaube ich, nicht früh genug anfangen kann zu lernen. Also neben der ganzen ökonomischen Theorie ist da zumindest in der empirischen Forschung auch immer eine große Nachfrage nach diesen Skills. Und meistens ist es doch in der Ausbildung so, dass man das noch mehr so Learning by Doing sich selbst drauf schaffen muss. Und ich glaube, da wäre es sehr gut, wenn wir schaffen, zukünftige Generationen auch da noch besser auszubilden, dass sie diese Fähigkeiten systematisch lernen.
Vielen Dank, lieber Herr Lemczyk, für die Einblicke in Ihre Arbeit. Das klingt sehr spannend. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und bin gespannt, was bei den zukünftigen Forschungsprojekten rauskommt.
Herzlichen Dank.